Zur Einstimmung möchte ich zunächst einmal eins der Gebete von der Enzyklika, die zum Schluss da sind, kurz vorlesen. Herr unser Gott, dreifaltige Liebe, lass aus der Kraft deiner innergöttlichen Gemeinschaft die geschwisterliche Liebe in uns hineinströmen. Schenke uns die Liebe, die in den Taten Jesu, in der Familie von Nazareth und in der Gemeinschaft der ersten Christen aufscheint. Gib, dass wir Christen das Evangelium leben und in jedem Menschen Christus sehen können, dass wir ihn in der Angst der Verlassenen und Vergessenen dieser Welt als den Gekreuzigten erkennen und in jedem Bruder und Schwester, die sich wieder erheben als den Auferstandenen. Komm, Heiliger Geist, zeige uns deine Schönheit, die in allen Völkern der Erde aufscheint, damit wir entdecken, dass sie alle wichtig sind, dass alle notwendig sind, dass sie verschiedene Gesichter der einen Menschheit sind. Du liebst. Amen. So, und nun beginne ich jetzt mit dem Vortrag. Ich hoffe, dass es klappt. Schauen wir mal.
Ganz gut.
Seht ihr was?
Wir sehen nur noch genauso wie vorher, dich und die anderen.
Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Sekunde. Ja, muss zurück. Ich muss Bildschirm freigeben machen, ne?
Genau.
Okay.
So, jetzt kommt was.
Hoffentlich.
Ja.
Screensharing.
Ja, da sind wir. Gut.
Seht ihr was jetzt?
Wir sehen alles, was du zeigen willst, und du kannst loslegen.
Okay. Ja, das muss ich aber jetzt ein bisschen kleiner machen, weil sonst. Gut, Moment.
Sprechen fertig. Kann immer noch nichts hören.
Ja, ich.
Ja, hier ist die Gertrud Scherer.
Ja.
Und jetzt höre ich euch endlich. Aber ich habe im Augenblick noch kein Bild. Jetzt schaue ich mal her. Mhm. Ursprung des Titels.
Ja, genau. Das ist die zweite Folie.
Ja. Und jetzt kann ich dich hören und kann dich sehen.
Wunderbar.
Ja.
Dann fangen wir an. Also Fratelli Tutti, die Enzyklika von Papst Franziskus vom 3. Oktober letzten Jahres. Der Ausdruck Fratelli Tutti, alle Brüder, ist ja ein wörtliches Zitat aus einem Schreiben vom heiligen Franz von Assisi. Papst Franziskus hat sich ja bei der Enzyklika, ähnlich wie bei Laudato Si, vom Heiligen motivieren lassen, und er schreibt: Von seinen Ratschlägen möchte ich den einen herausgreifen, mit dem er zu einer Liebe einlädt, die alle politischen und räumlichen Grenzen übersteigt. Er nennt hier den Menschen selig, der den anderen, auch wenn er weit von ihm entfernt ist, genauso liebt.
Danke.
Wie wenn er mit ihm zusammen wäre. Und daher hat der Papst diese Enzyklika nicht wie gewohnt im Vatikan unterschrieben, sondern ganz bewusst am Todestag und am Grab des heiligen Franziskus in Assisi unterzeichnet. Also das ist eine Premiere sozusagen, denn sämtliche Enzykliken sind ja in Rom im Vatikan unterschrieben worden von den Päpsten. Besonders inspiriert zu dieser Enzyklika wurde Papst Franziskus von seiner Begegnung mit dem Großimam Ahmad Al-Tayeb in Abu Dhabi am 4. Februar 2019. Wahrscheinlich wisst ihr Bescheid. Von dieser Begegnung ist ja viel berichtet worden. Ergebnis dieser Begegnung war ja die gemeinsame Erklärung, das Dokument über die Geschwisterlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben. Dieses Dokument wurde im Text der Enzyklika mehrmals vom Papst auch zitiert. Erstmals auch eine Premiere Seine päpstliche Verlautbarung wird ein muslimischer Religionsführer als Inspirationsquelle ausdrücklich genannt. Dann ist mir wichtig als Vorbemerkung auch die enge Verbindung zur Enzyklika Laudato Si. Die beiden päpstlichen Rundschreiben Laudato Si und Fratelli Tutti gehören zusammen und müssen, meine ich, auch zusammen gelesen werden. Beide haben den gleichen spirituellen Impulsgeber, Franz von Assisi. In Laudato Si betont der Papst, es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt, eine der Gesellschaft, sondern eine einzige und komplexe sozioökologische Krise. Und während Laudato Si die ökologische Krise stärker betont, nimmt Fratelli Tutti mehr die sozial-gesellschaftliche Dimension in den Fokus. Und das wird auch deutlich, in Fratelli Tutti nimmt Franziskus auch 20 Mal Bezug auf Laudato Si. Nun kommen wir zur Enzyklika selber. Ziel der Enzyklika hat der Papst selber dann am Anfang deutlich gemacht. Zu Beginn teilt er mit, was das Ziel und die Absicht seines Schreibens ist. Er schreibt: Ich lege diese soziale Enzyklika als demütigen Beitrag zum Nachdenken vor. Er will uns also zum Nachdenken anregen. Angesichts gewisser gegenwärtiger Praktiken, andere zu beseitigen oder zu übergehen, sind wir in der Lage, darauf mit einem neuen Traum der Geschwisterlichkeit und der sozialen Freundschaft zu antworten, der sich nicht auf Worte beschränkt. So schrieb ich diese Enzyklika auf der Grundlage meiner christlichen Überzeugungen, die mich beseelen und nähren, und habe mich zugleich bemüht, diese Überlegungen für den Dialog mit allen Menschen guten Willens offen zu halten. Also hier wird deutlich praktisch, das Ziel der Enzyklika zum Nachdenken zu bewegen, über einen neuen Traum der Geschwisterlichkeit und gleichzeitig auch der Dialog mit allen Menschen. Der Ausbruch der weltweiten Corona-Pandemie mit im Verfassen seiner Enzyklika hat diesen Traum des Papstes nach Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft noch verstärkt. Und er warnt uns davor, nach der Pandemie einfach weiterzumachen wie zuvor. Trotz aller Vernetzung ist eine Zersplitterung eingetreten, die es erheblich erschwert hat, die Probleme, die alle betreffen, zu lösen. Wenn einer meint, dass es nur um ein besseres Funktionieren dessen geht, was wir schon gemacht haben, oder dass die einzige Botschaft darin besteht, die bereits vorhandenen Systeme und Regeln zu verbessern, dann ist er auf dem Holzweg. Also der Papst warnt davor, einfach so weiterzumachen nach der Pandemie wie zuvor, was ja leicht passieren kann. Dann kommen wir zum Aufbau und Inhalt der Enzyklika. Die Enzyklika hat 8 Kapitel mit einer Einführung und einem Abschluss. Die Einführung, da geht es darum, das Thema ohne Grenzen, die Vision eben einer weltweiten Geschwisterlichkeit. Dann Kapitel 1, die Schatten einer abgeschotteten Welt. Dann Kapitel 2, ein Fremder auf dem Weg. Hier geht es um den barmherzigen Samariter. Kapitel 3, eine offene Welt denken und schaffen. Kapitel 4, ein offenes Herz für die ganze Welt. Man merkt immer wieder diese Offenheit des Papstes. Kapitel 5, die beste Politik, die Tätigkeit der politischen Liebe, wie er sie nennt. Kapitel 6, Dialog und soziale Freundschaft. Kapitel 7, Wege zu einer neuen Begegnung. Hier geht es um Versöhnung und Frieden. Kapitel 8, die Religionen im Dienst an der Geschwisterlichkeiten der Welt. Ein Thema, was der Papst immer wieder betont bei allen möglichen Begegnungen. Zuletzt, wie ihr erlebt habt, auch bei der Irakreise. Und zum Abschluss dann mit 2 Gebeten, wie eben bei Laudato Si. Ein Gebet zum Schöpfer, den will ich dann zum Schluss vortragen. Und der ökumenisches Gebet habe ich vorher vorgelesen. Der Aufbau der Enzyklika folgt dem Muster einer sozialen Enzyklika, das ja offiziell seit Papst Johannes dem 23. auch bei allen sozialen Enzykliken der Fall ist, nämlich Sehen, Urteilen, Handeln. Das Sehen ist Kapitel 1, die Schatten, also wie schaut die Situation der Welt überhaupt aus, machen wir uns das bewusster, dass wir halt sehen, nicht nur mit den Augen, sondern mit dem Herzen. Dann Kapitel 2 ist das Urteilen anhand der biblischen Botschaft. Und man sieht ja, dass im Prinzip Kapitel 3 bis 8 das Handeln betreffen. Das ist auch außergewöhnlich das Entscheidende. Der entscheidende Teil einer sozialen Enzyklika ist ja das Handeln. Und hier ist der Papst also praktisch sehr ausführlich. Und zum Abschluss dann die zwei Gebete, wie erwähnt. Träumen wir, schreibt der Papst in der Enzyklika am Anfang, träumen wir als eine einzige Menschheit, als Weggefährten vom gleichen menschlichen Fleisch, als Kinder der gleichen Erde, die uns alle beherbergt, jeder mit dem Reichtum seines Glaubens und seiner Überzeugungen, jeder mit seiner eigenen Stimme, alles Geschwister. Und nun möchte ich jetzt die einzelnen Kapitel so ein bisschen durchgehen. Es ist natürlich unmöglich, in dieser kurzen Zeit so eine Enzyklika wirklich ganz darzustellen. Ich werde sicherlich aus meiner Sicht einige wichtige Schlaglichter aufzeigen. Zunächst einmal zum ersten Teil, das Sehen. Der Papst versucht deutlich zu machen, wie die Situation heute ausschaut, und er wirft auf die heutige Weltlage einen sehr kritischen, umfassenden Blick. Die Schatten einer abgeschotteten Welt, wie er sie nennt. Und da kommen sämtliche Anzeichen dieser abgeschotteten Welt vor. Unzeitgemäße Konflikte, Desinteresse am Gemeinwohl, Verlust des Geschichtsbewusstseins und entsprechende Sinnentleerung, dann die Verzerrung von Begriffen wie Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit und Einheit, planlose Politik, Aussonderung von Menschengruppen, zunehmende Armut, die Verletzung der Menschenrechte, besonders der Frauen, sowie auch Menschenhandel, dann Krieg und Gewalt sowie rassistische oder religiöse Verfolgung, dann die Abnahme des Zugehörigkeitsgefühls der Menschen und eine entsprechende, wie er schreibt, bequeme, kalte, weit verbreitete Gleichgültigkeit. Und zum Schluss eine unredliche und aggressive digitale Kommunikation. Also diese ganze Palette praktisch von den Problemen und Herausforderungen unserer Welt zurzeit. Nach diesem ersten Kapitel kommt noch, man müsste sehen, also dass wie er selber schreibt, dass das Schreiben der Enzyklika plötzlich dann so quasi überfallen wurde von dieser Pandemie. Und von daher ist ihm wichtig, eben diese Pandemie auch einzubringen und deutlich zu machen. Und nochmal schreibt er dann, wir vergessen schnell die Lektionen der Geschichte, der Lehrerin des Lebens. Ist die Gesundheitskrise einmal überstanden, wäre es die schlimmste Reaktion, noch mehr in einen fieberhaften Konsumismus und in neue Formen der egoistischen Selbsterhaltung zu verfallen. Gott gebe es, dass es am Ende nicht mehr die anderen, sondern nur ein Wir gibt. Und dass es dieser fieberhafte Konsumismus ist, das merkt man sofort, sobald eben, das habt ihr ja selber erlebt, vielleicht, also sobald die Geschäfte öffnen, also stürmen die Leute rein. Und also ich fürchte, dass diese Gefahr, die der Papst nennt, also sehr groß ist. Vor allem ist dem Papst wichtig, die Migrations- und Flüchtlingspolitik vieler Länder zu kritisieren, die aus Abwehren, Abweisen und Abschieben besteht. Und da schreibt er, sowohl in einigen populistischen politischen Regimen als auch in liberalen wirtschaftlichen Kreisen vertritt man die Ansicht, dass man die Ankunft von Migranten um jeden Preis vermeiden müsse. Es ist nicht hinnehmbar, schreibt er dann, dass Christen diese Mentalität und diese Haltungen teilen, indem sie zuweilen bestimmte politische Präferenzen über fundamentalste Glaubensüberzeugungen stellen. Die unveräußerliche Würde jedes Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Religion, ist das höchste Gesetz der geschwisterlichen Liebe. Und dennoch, zum Schluss dieser dunklen Schatten, trotz dieser vielen dunklen Schatten, lädt uns der Papst ein zu hoffen. Denn, wie er schreibt, die jüngste Pandemie hat uns erlaubt, viele Weggefährten und Gefährtinnen wiederzufinden und wertzuschätzen, die in Situationen der Angst mit der Hingabe ihres Lebens reagiert haben. Und da nennt er ganz ausdrücklich dann in diesem Abschnitt Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, Betreuungskräfte, Transporteure, Ordnungskräfte, ehrenamtliche Helfer, Priester, Ordensleute und viele, ja viele andere, die verstanden haben, dass niemand sich alleine rettet. Soweit das Kapitel 1. Dann Kapitel 2, die Beurteilung der Weltlage aus biblischer Sicht. Ein Fremder auf dem Weg, wie er schreibt, da geht es um den barmherzigen Samariter, ein sehr bekanntes Gleichnis. Der Papst stellt darin fest, auch ein paar Schlaglichter daraus, wir sind Analphabeten, wenn es darum geht, die gebrechlichsten und schwächsten unserer entwickelten Gesellschaften zu begleiten, zu pflegen und zu unterstützen. Das Gleichnis des barmherzigen Samariters sei eine Einladung, Zitat, unsere Berufung als Bürger unseres Landes und der ganzen Welt, als Erbauer einer neuen Verbundenheit wieder aufleben zu lassen. Und entscheidend dabei sei auch der Perspektivwechsel Jesu in diesem Gleichnis. Jesus ruft uns nicht auf, danach zu fragen, wer die sind, die uns nahe sind, sondern uns selbst zu nähern, selbst zum Nächsten zu werden. Entspricht übrigens der neuesten Exegese auch an dieser Stelle. Ich sage euch, ich sage also nicht mehr, dass ich Nächster bin, Nächster habe, besser gesagt, denen ich helfen muss, sondern dass ich mich gerufen fühle, den anderen ein Nächster zu werden. Und ein letzter Punkt. Für Franziskus hat das Gleichnis nicht nur eine individuelle religiöse Seite, sondern auch eine sozialpolitische Dimension. Denn, wie er schreibt, die Geschichte des barmherzigen Samariters wiederholt sich. Es wird immer deutlicher, dass die soziale und politische Unbekümmertheit viele Orte der Welt zu trostlosen Straßen macht, wo innere und internationale Auseinandersetzung sowie Gelegenheitsplünderungen viele Ausgestoßene am Straßenrand liegen lassen. Soweit die Beurteilung der Situation, der Teil des Urteilens. Jetzt kommen wir zum Teil des Handelns, der ein längerer Teil ist. Und das beginnt mit Kapitel 3, eine offene Welt, denken und schaffen. Menschsein, laut dem Papst, lebt von gesunden und echten Beziehungen, von der Öffnung des Herzens für andere, mit einem Wort von der Liebe. Zitat, die Liebe richtet uns schließlich auf die universale Gemeinschaft hin aus. Niemand reift oder gelangt zur Erfüllung, wenn er sich isoliert. Diese Notwendigkeit, über die eigenen Grenzen hinauszugehen, gilt auch für die verschiedenen Regionen und Länder. Ist auch praktisch eine politische Liebe sozusagen. Daher übt der Papst scharfe Kritik am Virus des Rassismus. Er sagt wirklich Virus, das leicht mutiert und anstatt zu verschwinden im Verborgenen weiter lauert. Franziskus plädiert für offene Gesellschaften, eben eine offene Welt. Offene Gesellschaften, die alle Menschen integrieren. Denn jeder Mensch hat das Recht, in Würde zu leben und sich voll zu entwickeln. Und kein Land kann dieses Grundrecht verweigern. Und jede Gesellschaft, sagt der Papst, muss für die Weitergabe von Werten sorgen. Franziskus hebt dabei besonders den Wert der Solidarität hervor. Und er schreibt, Solidarität ist ein Wort, das sehr viel mehr bedeutet als einige sporadische Gesten der Großzügigkeit. Es bedeutet, dass man im Sinne der Gemeinschaft denkt und handelt, dass man dem Leben aller Vorrang einräumt und nicht der Aneignung der Güter durch einige wenige. Und dabei erinnert Franziskus an die soziale Funktion des Eigentums, ein altes Prinzip der Soziallehre der Kirche, die soziale Funktion des Eigentums, die auch für die Länder und ihre Ressourcen gilt, also nicht bloß jetzt für einzelne Menschen, für privat, sondern auch für die Länder und ihre Ressourcen. Denn die Ungerechtigkeit betrifft nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Länder. Man schreibt jetzt zum Schluss, es ist möglich, einen Planeten zu wünschen, der allen Menschen Land, Heimat und Arbeit bietet. Dies ist der wahre Weg zum Frieden. In Kapitel 4 geht es wieder auch um Offenheit, diesmal ganz konkret. Ein offenes Herz für die ganze Welt. Und die konkrete weltweite Geschwisterlichkeit zeigt der Papst ja auch am Beispiel Migration. Ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt, von Anfang an seines Pontifikats. Seine erste Reise ist zur Erinnerung natürlich zur Insel Lampedusa gewesen. Papst Franziskus erinnert uns an unsere Pflicht. Er schreibt, das Recht eines jeden Menschen zu respektieren, einen Ort zu finden, an dem er nicht nur seinen Grundbedürfnissen und denen seiner Familie nachkommen, sondern sich auch als Person voll verwirklichen kann. Unsere Bemühungen für die zu uns kommenden Migranten lassen sich in 4 Verben zusammenfassen, nämlich aufnehmen, schützen, fördern und integrieren. Und das beinhaltet für den Papst natürlich konkrete, notwendige Konsequenzen. Man sieht hier, er geht oft ins Detail, gerade was dieses Thema betrifft, aber nicht nur, aber hier ganz besonders. Und da zählt er wirklich alles auf in der Enzyklika, was ich hier kurz zumindest angedeutet habe, nämlich die Ausstellung von mehr Visa und Vereinfachung der Antragsverfahren, private und gemeinschaftliche Hilfsprogramme ins Leben rufen, Einrichtung von humanitäre Korridore für die am stärksten gefährdeten Flüchtlinge, angemessene und ordentliche Unterkünfte, Gewährleistung der persönlichen Sicherheit und Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen, das Recht, jederzeit persönliche Ausweispapiere mit sich führen zu dürfen, ein uneingeschränkter Zugang zur Justiz, die Möglichkeit der Eröffnung von Bankkonten und die Gewährung aller für den Lebensunterhalt notwendigen Dinge. Dann die Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit, einer Arbeit nachzugehen, Schutz der Minderjährigen und geregelter Zugang zur Bildung, Garantie der Religionsfreiheit, Förderung der sozialen Integration und Unterstützung der Familienzusammenführung. Alles Themen, die heute unheimlich wichtig sind und die sehr konkret sind. Es liest sich an wie ein konkretes Programm für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik. Ist auch wahrscheinlich vom Papst so gemeint. Dann schreibt er, andere Kulturen sind keine Feinde, gegen die man sich verteidigen muss, sondern spiegeln auf verschiedene Weise den unerschöpflichen Reichtum menschlichen Lebens wider. Dann kommen wir zu Kapitel 5, die beste Politik. Hier fragt der Papst nach der idealen Gestaltung von Politik, die für ihn ganz deutlich Dienst am wahren Gemeinwohl bedeutet. Eine solche Politik, sagt er, sei gefährdet von Populismus, der den Begriff Volk verzerrt und eingrenzt. Für Franziskus aber ist die Kategorie Volk offen. Ein lebendiges, dynamisches Volk mit Zukunft ist jenes, das beständig offen für neue Synthesen bleibt, indem es sich das aufnimmt, was verschieden ist. Der Papst kritisiert scharf die Ideologie des Neoliberalismus, der an den freien, ungezügelten Markt als Lösung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme glaubt. Aber, wie er schreibt, die dogmatischen Rezepte der herrschenden Wirtschaftstheorie haben sich als fehlbar erwiesen. Die Zerbrechlichkeit der weltweiten Systeme angesichts der Pandemie hat gezeigt, dass nicht alles durch den freien Markt gelöst werden kann. Auch dies ein Postulat, ein altes Prinzip der Soziallehre der Kirche. In der internationalen Politik tritt Franziskus dann ein für die Verteilung und Eingrenzung von Macht sowie für wirksame Weltorganisationen zum Schutz der Menschenrechte und zur Beseitigung des Hungers. Daher sei für ihn eine Reform der UNO unabdingbar. Die beste Politik gründet in der Liebe. Es geht darum, schreibt der Papst, zu einer gesellschaftlichen und politischen Ordnung zu gelangen, deren Seele die gesellschaftliche Nächstenliebe ist. Diese politische Nächstenliebe schließt alle ein und orientiert sich besonders an den Armen. Er schreibt, diese Nächstenliebe, die das geistige Herzstück der Politik ist, ist eine Liebe, die den Letzten den Vorzug gibt und die hinter jeder Handlung steht, die zu ihren Gunsten vollzogen wird. Nur mit einem durch die Liebe geweiteten Blick, der die Würde des anderen wahrnimmt, können die Armen in ihrer unfassbaren Würde erkannt und mit ihrem eigenen Stil und ihrer Kultur geschätzt werden und so wirklich in die Gesellschaft integriert werden. Ein solcher Blick ist der Kern des authentischen Geistes der Politik. Kapitel 6. Zu dieser Politik gehört natürlich der Dialog und die soziale Freundschaft. Franziskus hebt hier den entscheidenden Wert des Dialogs hervor. Auch ein Thema, das sich immer wiederholt in vielen seiner Ansprachen. Darunter versteht er, aufeinander zugehen, sich äußern, einander zuhören, sich anschauen, sich kennenlernen, versuchen, einander zu verstehen, nach Berührungspunkten suchen. All dies wird in dem Wort Dialog zusammengefasst. Denn solcher Dialog setzt die Fähigkeit voraus, den Standpunkt des anderen zu respektieren und zu akzeptieren, dass er möglicherweise gerechtfertigte Überzeugungen oder Interessen enthält. Zum Dialog in einer pluralistischen Gesellschaft gehört vor allem auch die gemeinsame Verständigung auf grundlegende Wahrheiten und anerkannte Grundwerte. Das ist natürlich entscheidend, damit überhaupt ein echter Dialog entstehen kann. Der Dialog gründet in einem sozialen Frieden, der die Frucht einer Kultur der Begegnung ist, die wiederum echte Freundlichkeit fördert, die Wertschätzung und Respekt voraussetzt. Freundlichkeit, schreibt er, erleichtert die Suche nach Konsens und öffnet Wege, wo die Verbitterung alle Brücken zerstören will. Wir kommen nun zu Kapitel 7, Wege zu einer neuen Begegnung. Hier greift der Papst das präsente Thema des Weltfriedens auf. Er zitiert dabei Aussagen der Bischofskonferenzen von Kroatien, Kolumbien und dem Kongo sowie von Südafrika und Südkorea. Ähnlich wie er viele Zitate von Bischofskonferenzen bei Laudato Si auch gemacht hat. Man merkt, dass das Länder sind, die praktisch diese Geißel des Bürgerkrieges erlebt haben und teilweise noch erleben. Erstmals setzt sich eine Enzyklik ausführlich mit der Problematik der gesellschaftlichen Versöhnung auseinander, die wesentlich zur Grundlage einer Architektur des Friedens gehört. Versöhnung baut auf Gerechtigkeit, Wahrheit und Respekt vor den Opfern. Entscheidend für den Versöhnungsprozess ist vor allem die Förderung einer Kultur der Erinnerung, sagt der Papst. Denn Vergebung beinhaltet nicht das Vergessen. Diejenigen, die vergeben, vergessen nämlich nicht. Aber sie weigern sich, von der gleichen zerstörerischen Kraft besessen zu werden, die ihnen Leid zugefügt hat. Sie durchbrechen den Teufelskreis und stoppen das Vordringen der zerstörerischen Kräfte. Schreckliche Verbrechen wie die Shoah und die Atombombenabwürfe dürfen nie vergessen werden. Dann schreibt er, ohne Erinnerung geht es nicht voran. Man entwickelt sich nicht weiter ohne eine umfassende und hellsichtige Erinnerung. Wir müssen das kollektive Bewusstsein lebendig erhalten und den nachfolgenden Generationen das schreckliche Geschehen bezeugen. Ja, und ganz konkret geht er nochmal ein, im zweiten Teil des Kapitels. Er wendet sich gegen zwei falsche Antworten auf die Forderung nach Versöhnung und Frieden, nämlich der Krieg und die Todesstrafe. Jeder Krieg, schreibt er, hinterlässt die Welt schlechter, als er sie vorgefunden hat. Krieg ist ein Versagen der Politik und der Menschheit, eine beschämende Kapitulation, eine Niederlage gegenüber den Mächten des Bösen. Halten wir uns nicht mit theoretischen Diskussionen auf, sondern treten wir in Kontakt mit den Wunden, berühren wir das Fleisch der Verletzten, schauen wir auf die vielen massakrierten Zivilisten als Kollateralschäden. Dann sagt er auch, angesichts der Entwicklung chemischer, biologischer und nuklearer Waffen sowie neuer militärischer Technologien kann nicht mehr von einem gerechten Frieden gesprochen werden. Kann nicht mehr von einem gerechten Krieg gesprochen werden. Das Thema gerechte Krieg hat er öftermals jetzt in den letzten Ansprachen angesprochen. Er lehnt eben, es gibt für ihn eben keinen gerechten Krieg mehr. Ebenso lehnt der Papst die Strategie der Abschreckung strikt ab, die auf einem falschen Gefühl von Sicherheit gründet. Denn nur durch Vertrauen und Dialog kann Frieden entstehen. Interessant ist, neben der kollektiven menschlichen Vernichtung durch Krieg stellt Franziskus auch die individuelle Tötung durch die Todesstrafe, die er mit guten Argumenten für unzulässig hält. Sie müsse abgeschafft werden. Und er geht sogar einen Schritt weiter. Als alle Christen und Menschen guten Willens sind daher gut heute aufgerufen, nicht nur für die Abschaffung der Todesstrafe, ganz gleich, ob diese legal oder illegal ist, in all ihren Formen, sondern auch für die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Gefängnissen zu kämpfen. Unter Achtung der Menschenwürde der Personen, denen die Freiheit entzogen ist. Es ist interessant, dass er diesen Aspekt reinbringt, eben die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Gefängnissen, die in vielen Ländern wirklich schrecklich sind. Und interessant ist, der Papst lehnt auch die lebenslange Freiheitsstrafe ab, die er eine versteckte Todesstrafe nennt. So ein Gedanke wird sicherlich zu vielen Diskussionen führen. Das letzte Kapitel, die Religionen im Dienst an der Geschwisterlichkeit in der Welt. Das ist ein Thema, was den Papst gerade in letzter Zeit sehr bewegt. Und das hat man erlebt, wer von euch so ein bisschen die Berichte aus der Irak-Reise mitbekommen hat, wie der Papst also wirklich dieses Thema von Herzen bewegt. In diesem letzten Kapitel betont der Papst den wertvollen Beitrag der verschiedenen Religionen zum Aufbau von Geschwisterlichkeit und zur Verteidigung der Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Entscheidend dabei ist für ihn die Anerkennung der transzendenten Würde des Menschen als sichtbares Abbild Gottes. Das ist für ihn die Grundlage. Es sei gut für die Menschheit, wenn Gläubige verschiedene Religionen die aufrichtige Gottessuche in der Gesellschaft fördern, sofern diese Suche nicht von ideologischen oder zweckmäßigen Interessen verdunkelt wird. Franziskus beklagt ein betäubtes menschliches Gewissen und eine Entfremdung von religiösen Werten in der modernen Welt. Und dabei erinnert er an die Aufgabe der Kirche, beim Aufbau einer besseren Welt aktiv mitzuwirken. Denn, wie er schreibt, wenn die Musik des Evangeliums in unseren Häusern, in der Öffentlichkeit, an unseren Arbeitsplätzen, in der Politik und der Wirtschaft nicht mehr zu hören ist, dann haben wir wohl die Melodie abgeschaltet, die uns herausfordert, für die Würde jedes Mannes und jeder Frau, ungeachtet ihrer Herkunft, zu kämpfen. Ein sehr schöner Gedanke, finde ich. Wenn die Musik des Evangeliums in unseren Häusern, Öffentlichkeit, Arbeitsplätzen, Politik und Wirtschaft nicht mehr zu hören ist, dann haben wir wohl die Melodie abgeschaltet, die uns herausfordert, für die Würde des Menschen und geachtet der Herkunft zu kämpfen. Um diesen Auftrag zu erfüllen, bedarf es allerdings einer umfassenden Religionsfreiheit für die Gläubigen aller Religionen. Der Papst ist überzeugt, dass Frieden zwischen den Religionen möglich ist und, wie er schreibt, dass Gewalt keinerlei Grundlage in den fundamentalen religiösen Überzeugungen findet, sondern nur in deren Verformungen. Und zum Schluss erinnert Franziskus nochmals an sein Treffen mit dem Großimam Ahmad Tayyib in Abu Dhabi und greift den gemeinsamen Aufruf für Frieden, Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit ausführlich auf. Zum Schluss der Entwickler zitiert er das Dokument ausführlich. Papst Franziskus beendet seine Enzyklika mit folgenden Worten. Bei diesen Überlegungen zur Geschwisterlichkeit aller Menschen habe ich mich besonders von Franz von Assisi, aber auch von nicht-katholischen Brüdern inspirieren lassen. Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi und viele andere. Zum Schluss möchte ich jedoch an einen weiteren Menschen tiefen Glaubens erinnern, der aus einer intensiven Gotteserfahrung heraus einen Weg der Verwandlung gegangen ist, bis er sich als Bruder aller fühlte. Dies ist der selige Charles de Foucault. Seine Vision, eine Ganzhingabe an Gott, fand ihre Verwirklichung schließlich in seiner Identifikation mit den Geringsten und Verlassenen in den Weiten der afrikanischen Wüste. In diesem Zusammenhang äußerte Charles de Foucault den Wunsch, sich als Bruder eines jeden Menschen empfinden zu können. Noch ein Hinweis zum Schluss. Ich weiß nicht, wie viele das mitbekommen habt, aber es scheint nicht sehr bekannt gewesen zu sein, dass es inzwischen einen internationalen Tag der Geschwisterlichkeit aller Menschen. Ich denke, und zwar zu dem Beschluss der UNO-Generalversammlung vom 21. Dezember 2020, diesen internationalen Tag der Geschwisterlichkeit auszurufen. Und sein Datum haben sie bewusst auf den 4. Februar gelegt. Das ist der Tag, der Jahrestag der Unterzeichnung von des Abu Dhabi-Dokuments im Jahr 2019. In der UNO-Erklärung dabei wurden alle Mitgliedstaaten, andere internationale Institutionen sowie Nichtregierungsorganisationen und der private Sektor eingeladen, diesen neuen Gedenktag auf geeignete Weise jährlich zu feiern. Zugleich wurden die UN-Mitgliedstaaten aufgefordert, die Kultur des Friedens und der Nachhaltigkeit weiterhin zu fördern, damit die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um Toleranz, Inklusion, Verständigung und Solidarität verstärkt werden. Und an diesem ersten Gedenktag wurde auch der Zayed Award for Human Fraternity verliehen, benannt nach dem Gründer der Vereinigten Arabischen Emirate, der Scheich Zayed. Die beiden ersten Preisträger sind die marokkanische, französische Muslimen und Friedensaktivisten Latifa Ibn Slaten und UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Ich denke, es wäre sinnvoll für uns als Baptisten, diesen Gedenktag auch zu begehen, dass wir halt an diesem 4. Februar dann vielleicht eine besondere Veranstaltung machen. Müssen wir halt nächstes Jahr überlegen. Hoffentlich ist bis dahin die Pandemie abgeebbt. Zum Schluss, wie schon angekündigt, das zweite Gebet, das Gebet zum Schöpfer. Herr und Vater der Menschheit, du hast alle Menschen mit gleicher Würde erschaffen. Gieße den Geist der Geschwisterlichkeit in unser Herzen ein. Wecke in uns den Wunsch an eine neue Art der Begegnung, nach Dialog, Gerechtigkeit und Frieden. Sporne uns an, allerorts bessere Gesellschaften aufzubauen und eine menschenwürdigere Welt, ohne Hunger und Armut, ohne Gewalt und Krieg. Gib, dass unser Herz sich allen Völkern und Nationen der Erde öffne, damit wir das Gute und Schöne erkennen, das du in sie eingesät hast, damit wir engere Beziehungen knüpfen, vereint in der Hoffnung und in gemeinsamen Zielen. Amen. Meine letzte Bemerkung, mein Fazit. Fratelli Tutti ist nicht nur eine soziale Enzyklika, sondern auch eine Friedensenzyklika im Geist des biblischen Shalom-Gedankens. Denn alle angesprochenen Fragen und Themen darin, also die Ablehnung des Krieges und der Abschreckungsstrategie, Schutz der Menschenrechte, Förderung des Dialogs und der Begegnung, Kultur der Erinnerung und der Versöhnung, Aufnahme von Flüchtlingen, Kritik des Neoliberalismus, Kritik von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, Frieden zwischen den Religionen, all diese Themen bilden letzten Endes entscheidende Bausteine des Traums einer weltweiten Geschwisterlichkeit und somit der Vision eines weltweiten Friedens. Nochmal das Zitat zum Schluss. Es ist möglich, einen Planeten zu wünschen, der allen Menschen Land, Heimat und Arbeit bietet. Dies ist der wahre Weg zum Frieden und nicht die sinnlose und kurzsichtige Strategie Angst und Misstrauen gegenüber äußeren Bedrohungen zu sehen. Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber ich hoffe, dass ich euch wenigstens ein paar wichtige Schlaglichter aus der Enzyklika vermitteln konnte. Ich denke, das Sinnvollste wäre, wenn man die ganze Enzyklika aufmerksam liest. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.